SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Mit der Lesung. Es geht heute weiter in Helen Hanfs 84 Charing Cross Road, dem Abdruck eines hinreisenden Briefverkehrs aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wendete sich die amerikanische Drehbuchautorin Helen Hanf schriftlich an ein kleines Londoner Antiquariat. Sie ist auf der Suche nach zahlreichen Büchern und Aufsätzen, die sie in New York nicht auftreiben kann, schon gar nicht in so schön gebundenen und gestalteten Ausgaben. Ihre Briefe werden von Frank Doyle beantwortet, der sich bemüht, ihr im Lauf der kommenden Jahre alle literarischen Wünsche zu erfüllen. Die New Yorkerin ist für die zugesendeten Bücher so dankbar, dass sie sich ihrerseits bemüht, den Antiquariatsmitarbeitern auch von ihrem spärlichen Gehalt so manche postalische Freude zu machen. Schöne Bücher gab es in Amerika damals offensichtlich nicht, aber dafür musste die Siegermacht des Zweiten Weltkriegs keinen Mangel oder Hunger leiden, ganz im Gegensatz zur britischen Bevölkerung, die in den Nachkriegsjahren einer strengen Austeritätspolitik unterlag. Und so sind Helen Hanfs Care-Pakete mit Eiern und echtem Fleisch wahre Lichtblicke für die Belegschaft des Londoner Antiquariats. Und bald mischen sich in den Briefverkehr zwischen Frank Doyle und Helen Hanf auch andere Antiquariatsmitarbeiter ein, um sich beim Fräulein Hanf zu bedanken. Und was als Geschäftskorrespondenz begann, wird im Lauf der Jahre zum schriftlichen Austausch von Freunden über Literatur, Geldsorgen und Küchenrezepte, beseelt von dem Wunsch, sich irgendwann mal persönlich begegnen zu können. Helen Hanfs 84 Charing Cross Road, gelesen von Marion Martinsen als Helen Hanf und Wolf-Dietrich Sprenger als Frank Doyle, sowie Ulrike Grote und Anne-Sophie von Gale.
Earl's Terrace, Kensington High Street, London W8, 5. April 1951, sehr geehrtes Fräulein Hanf. Dies nur, damit Sie wissen, dass Ihre Osterpakete für Marks & Co. vor einigen Tagen gut angekommen sind. Ihr Eingang ist noch nicht bestätigt worden, da Frank Doyle geschäftlich unterwegs ist. Wir waren alle ganz benommen beim Anblick des Fleisches und die Eier und die Konserven waren uns auch sehr willkommen. Ich hatte einfach das Gefühl, Ihnen schreiben zu müssen und Ihnen zu sagen, wie unendlich dankbar wir alle für Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit sind. Wir alle hoffen, dass Sie bald nach England kommen können. Wir werden alles daran setzen, Ihre Reise so schön wie möglich zu gestalten. Mit freundlichen Grüßen, Megan Wells. Turnbridge Road, South End on Sea, 5. April 1951. Sehr geehrtes Fräulein Hanf, seit fast 2 Jahren katalogisiere ich bei Marks & Co. und möchte mich gern bedanken für meinen Anteil an den Paketen, die Sie uns schicken. Ich lebe bei meiner 75-jährigen Großtante und wenn Sie Ihren entzückten Gesichtsausdruck gesehen hätten, als ich das Fleisch und die Konserve mit Zunge heimbrachte, wüssten Sie ganz gewiss, wie dankbar wir Ihnen sind. Es tut gut zu wissen, dass jemand, der so viele Kilometer entfernt lebt, so liebenswürdig und großzügig zu Menschen ist, die er nie gesehen hat. Jeder im Laden, glaube ich, empfindet ebenso. Falls Ihnen jemals etwas in den Sinn kommt, das Sie gerne aus London zugeschickt bekämen, wird es mein größtes Glück sein, es für Sie zu besorgen. Mit freundlichen Grüßen, Bill Humphreys.
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York 28, New York, USA, 9. April 1951. Liebes Fräulein Hanf, ich vermute, dass Sie ein wenig besorgt darüber sind, dass wir Ihnen noch nicht für Ihre Pakete gedankt haben, und vermutlich halten Sie uns für einen undankbaren Haufen. In Wahrheit war ich kreuz und quer im ganzen Land unterwegs, um auf den verschiedensten Herrensitzen Englands einige Bücher zur Auffüllung unseres beschämend leeren Lagers zu ergattern. Meine Frau fing schon an, mich als Untermieter zu bezeichnen, der nur nach Hause kommt, um zu schlafen und zu frühstücken. Aber als ich mit einem schönen Stück Fleisch heimkam, von dem Eipulver und dem Schinken ganz zu schweigen, hielt sie mich natürlich für einen famosen Kerl, und alles war vergeben. Es ist lange her, dass wir so viel Fleisch am Stück sahen. Wir würden unsere Wertschätzung gerne auf irgendeine Weise zum Ausdruck bringen, und deshalb schicken wir Ihnen heute als Büchersendung einen kleinen Band, von dem ich hoffe, dass er Ihnen gefällt. Ich erinnere mich daran, dass Sie mich vor einiger Zeit um einen Band mit elisabethanischen Liebesgedichten baten. Nun gut, das, was ich gefunden habe, kommt dem am nächsten. Herzliche Grüße. Frank Doyle, im Auftrag von Marx & Co.
An alle in 84 Charing Cross Road. Danke für das schöne Buch. Nie zuvor habe ich ein Buch besessen, das an allen Seiten Goldschnitt aufweist. Sie werden es nicht glauben, aber es traf genau an meinem Geburtstag ein. Ich wünschte, Sie wären nicht so überhöflich gewesen und hätten die Widmung auf den Vorsatz und nicht auf eine Karte geschrieben. Der Buchhändler in Ihnen allen kommt dabei zum Vorschein und Sie haben Angst, den Wert des Buches zu mindern. Sie hätten ihn für den gegenwärtigen Besitzer gesteigert. Und möglicherweise für den künftigen auch. Ich liebe Widmungen auf dem Vorsatz und Randnotizen. Ich mag das Gefühl von Verbundenheit, das entsteht, wenn ich Seiten umschlage, die jemand vor mir bereits umblätterte. Und Abschnitte lese, auf die jemand, der schon lange nicht mehr lebt, meine Aufmerksamkeit gelenkt hat. Und warum haben Sie nicht mit Ihrem Namen unterschrieben? Ich vermute, dass Frank dies nicht zulassen würde. Er wollte nicht, dass ich jemand anderem als ihm Liebesbriefe schreibe. Ich schicke Ihnen Grüße aus Amerika, das ein treuloser Freund ist, der Millionen ausgibt, um Japan und Deutschland wieder aufzubauen, während er England verhungern lässt. Eines Tages, so Gott will, werde ich herüberkommen und mich persönlich für die Sünden meines Landes entschuldigen. Und wenn ich nach Hause komme, wird sich mein Land sicher für die meinen zu entschuldigen haben. Danke nochmals für das schöne Buch. Ich werde mich sehr darum bemühen, keinen Gin und keine Asche darauf zu verteilen. Es ist wirklich viel zu schön für meinesgleichen. 16. April 1951. Ihre Helen Hanf.
Hinter den Kulissen, London, 10. September 1951. Maxine.
Meine Beste. Das ist der reizendste alte Laden. Gerade so, als sei er einem Dickens entsprungen. Du würdest darüber völlig aus dem Häuschen geraten. Draußen sind Auslagen. Und ich hielt inne und blätterte ein paar Sachen durch, um mich als Schmökerer auszuweisen, ehe ich den Laden betrat. Drin ist es düster. Man riecht den Laden, bevor man ihn sieht. Es ist ein herrlicher Geruch, den ich nicht einfach in Worte fassen kann. Doch er verbindet den Geruch von Most, Staub und Alter mit dem von Holzregalen und Parkett. Am Ende des Geschäfts steht ein Schreibtisch mit einer Arbeitslampe darauf. An dem sitzt ein Mann um die 50, der aufblickt und »Guten Tag« wünscht in einem Dialekt der nördlichen Provinz. Ich sagte, dass ich nur schmökern wolle, und er forderte mich auf, das zu tun. Die Regale gehen ins Unermessliche. Sie reichen bis zur Decke und sind sehr alt. Und von einem Grau, das nach alter Eiche aussieht, die im Lauf der Jahre so viel Staub geschluckt hat, dass sie ihre ursprüngliche Farbe verloren hat. Es gibt eine Abteilung mit Drucken. Oder besser einen langen Tisch mit Drucken, mit Crickham und Drackham und Spy und all diesen wundervollen englischen Karikaturisten und Illustratoren, über die ich, weil ich nicht klug genug bin, nicht viel weiß. Und darüber hinaus hat es schöne, sehr alte Magazine mit Illustrationen. Ich blieb über eine halbe Stunde, in der Hoffnung, dass dein Frank oder eines der Mädchen auftauchen würde. Doch ich war ganz allein, als ich hineinging. Ich vermute, dass sie alle zu Tisch waren und ich konnte nicht länger bleiben. Die Besprechungen des Stücks sind nicht sensationell, doch man sagte uns, sie seien gut genug, um eine Spielzeit von einigen Monaten zu garantieren. So machte ich mich gestern auf Wohnungssuche und fand ein nettes, kleines, möbliertes Zimmer in Knightsbridge. Ich habe die Adresse nicht hier, ich werde sie dir schicken. Oder du kannst meine Mutter anrufen. Alles Liebe. Maxine.
14 East, 95th Street, 15. Oktober 1951.
Das nennen Sie Peppys Tagebuch? Das ist nicht Peppys Tagebuch, das ist die elende Zusammenstellung von Exzerpten aus Peppys Tagebuch, herausgegeben von irgendeinem übereifrigen Kerl, der in der Hölle verfaulen möge. Ich könnte ausspucken davor. Wo ist der 12. Januar 1668, als ihn seine Frau aus dem Bett jagt und ihn mit einem glühend heißen Feuerhaken quer durchs Schlafzimmer verfolgt? Wo ist Sir W. Penns Sohn, der allen mit seinen Quäkervorstellungen so sehr zu schaffen macht? Eine Erwähnung bekommt er gerade mal in diesem sogenannten Buch. Und das mir, die ich aus Philadelphia bin. Ich füge zwei abgeschabte Dollarscheine bei. Ich werde mich mit diesem Ding behelfen, bis sie mir einen richtigen Pappys finden. Und dann werde ich dieses Ersatzbuch auseinandernehmen, Seite für Seite, und Sachen darin einwickeln. PS. Frische Eier oder Eipulver zu Weihnachten? Ich weiß, dass das Pulver länger hält. Aber frische Bauernhofeier, eingeflogen aus Dänemark, sollen besser schmecken. Würden Sie bitte darüber abstimmen lassen?
Liebes Fräulein Hanf, erlauben Sie mir zuerst, mich für den Pepisband zu entschuldigen. Ich dachte ehrlich, dass es sich um die vollständige Braybrook-Ausgabe handle, und ich kann gut verstehen, wie Sie sich gefühlt haben mussten, als Sie Ihre Lieblingsstellen nicht fanden. Ich verspreche Ihnen, das erste Exemplar, das ich bekomme und das einen vernünftigen Preis hat, zu prüfen. Und falls es den in Ihrem Brief erwähnten Abschnitt enthält, schicke ich es Ihnen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es mir gelungen ist, in einer privaten Bibliothek, die wir gerade übernommen haben, einige Bücher für Sie auszugraben. Darunter ist ein Leigh Hunt, der die meisten der von Ihnen gewünschten Essays enthält. Ebenso eine Vulgata des Neuen Testaments, die hoffentlich in Ordnung ist. Ich habe überdies ein Wörterbuch der Vulgata beigelegt, das Ihnen vielleicht von Nutzen ist. Dabei ist auch ein Band mit englischen Essays des 20. Jahrhunderts, obgleich er nur einen von Hilaire Belloc enthält. Beigefügt ist eine Rechnung über 17 Schilling und 6 Pence, was etwa 2,50 $ entspricht. Das ist alles, was Sie uns schulden, da Ihr Konto ein Plus von knapp 2 $ aufwies. Wegen der Eier habe ich mit den anderen gesprochen, und wir alle würden frische Eier bevorzugen. Sie halten zwar, wie Sie sagen, nicht so lange, aber dafür schmecken sie umso besser. Wir hoffen alle auf bessere Zeiten nach den Wahlen. Wenn Churchill und die Seinen drankommen, wie ich es glaube und hoffe, wird das die Stimmung aller erheblich verbessern. Mit besten Wünschen, Ihr Frank Doyle. Im Auftrag von Marx und Co.
2. November 1951. Sie rasender Blitz! Sie machen mich ganz schwindlig, wenn Sie mir Leigh Hunt und die Vulgata mit solch atemberaubender Geschwindigkeit herüberschicken. Wahrscheinlich ist Ihnen nicht klar, dass ich sie vor kaum länger als 2 Jahren bestellte. Wenn Sie in diesem Tempo fortfahren, werden Sie einen Herzinfarkt bekommen. Das ist gemein. Sie machen sich so viel Mühe, meinetwegen, und niemals danke ich Ihnen das. Immer piesacke ich Sie, das ist gemein. Ich bin wirklich sehr dankbar für all die Mühe, die Sie sich machen. Ich lege 3 $ bei. Über den Obersten habe ich Kaffee geschüttet. Tut mir leid, das lässt sich nicht auswaschen, aber ich glaube, er ist noch gut und man kann ihn noch erkennen. Meine Glückwünsche zu Churchill und Co. Hoffe, er lockert Ihre Rationierungen ein wenig. Ist Ihr Name walisisch?
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York, 28, New York, USA. 7. Dezember 1951. Liebes Fräulein Hanf, Sie werden froh sein zu hören, dass die beiden Eierschachteln und die Konserven mit Zunge wohlbehalten angekommen sind. Und wieder einmal möchten wir Ihnen alle aufs Aufrichtigste für Ihre unglaubliche Großzügigkeit danken. Herr Martin, einer unserer älteren Mitarbeiter, ist einige Zeit lang krank gewesen und deshalb überließen wir ihm den Löwenanteil der Eier, eine ganze Schachtel, und er ist natürlich entzückt darüber. Die Zungenkonserven sehen sehr einladend aus und werden eine willkommene Bereicherung für unsere Speisekammern sein und in meinem Fall für einen besonderen Anlass beiseite gelegt werden. Wir schicken Ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk. Es ist eine handbestickte irische Leinentischdecke. Und wir hoffen, dass Sie keinen Zoll dafür bezahlen müssen. Wir werden es als Weihnachtsgeschenk kennzeichnen und die Daumen drücken. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es Ihnen gefällt und Sie es mit unseren aufrichtigen besten Wünschen für Weihnachten und das kommende Jahr annehmen werden. Mein Name ist sicher nicht walisischen Ursprungs. Da er so ausgesprochen wird wie ein Reim auf das französische Wort Noël, denke ich, dass er möglicherweise aus Frankreich kommt. Mit unseren besten Wünschen von uns allen für das kommende Jahr, Ihr Frank Doyle.
PS? Wenn Sie Ihre Grolier-Bibel reinigen müssen, würden wir normale Seife und Wasser empfehlen. Geben Sie einen Teelöffel Soda in einen halben Liter warmes Wasser und verwenden Sie einen seifigen Schwamm. Ich denke, dass sich der Schmutz so entfernen lässt und danach können Sie sie mit etwas Lanolin polieren.
14 East 95th Street, 9. Februar 1952.
Hör zu, Maxine. Du wirst nicht glauben, was der Buchladen mir zu Weihnachten schickte. Ein irisches Leinentischtuch in der Farbe dicken Rahms mit handgestickten, altertümlichen Mustern von Blättern und Blumen, wobei jede Blume in einer anderen Farbe gearbeitet ist. In allen Schattierungen, von sehr blass bis tiefdunkel. Du hast so etwas noch nie gesehen. Mein Klapptisch vom Trödel hat mit Sicherheit noch nie etwas Ähnliches gesehen. Das weckt in mir den Drang, meinen flatternden viktorianischen Ärmel zu schütteln und meinen grazilen Arm zu erheben, um Tee aus einer imaginären georgischen Teekanne zu gießen. Wir werden damit ein Stanislavski-Stück aufführen, sobald du zu Hause bist. Ellery bringt mir $250 pro Drehbuch. Wenn das bis Juni anhält, gehe ich vielleicht nach England und werde selbst in meinem Buchladen herumstöbern, wenn ich mich traue. Ich schreibe denen aus der sicheren Entfernung von 5000 Kilometern die unverschämtesten Briefe. Wahrscheinlich werde ich eines Tages dort hineinmarschieren und wieder hinausgehen, ohne ihnen gesagt zu haben, wer ich bin. Ich begreife nicht, warum du diesen Lebensmittelhändler nicht verstanden hast. Er sagte nicht erdige Äpfel, sondern Erdäpfel, was die einzige vernünftige Art der Bezeichnung für Kartoffeln ist. Kartoffeln wachsen in der Erde und sind deshalb Erdäpfel, was genau genommen der viel treffendere Name ist. Es liegt nur daran, dass du unsere Sprache nicht verstehst. 9. Februar 1952. Sie Faultier! Ich könnte hier krepieren, ehe Sie mir auch nur irgendwas zu lesen schicken. Ich sollte geradewegs zu Brentano runterlaufen und das würde ich auch tun, wenn nur etwas von dem, was ich haben will, lieferbar wäre. Sie dürfen Isaac Waltons Lebensbeschreibungen auf die Liste der Bücher setzen, die Sie mir nicht schicken. Es widerstrebt meinen Prinzipien, ein Buch zu kaufen, das ich nicht gelesen habe. Das ist so, als würde man ein Kleid kaufen, das man nicht anprobiert hat. Aber Waltons Lebensbeschreibungen sind hier bei uns nicht mal in einer Bibliothek zu bekommen. Was fangen Sie eigentlich den lieben langen Tag mit sich an? Setzen Sie sich ins Hinterzimmer des Ladens und lesen? Warum versuchen Sie nicht mal, jemandem ein Buch zu verkaufen? Fräulein Hanf für Sie. Helen heiße ich nur für meine Freunde. PS, sagen Sie den Mädchen und Nora, dass sie um die Fastenzeit herum, wenn alles gut geht, Nylonstrümpfe bekommen.
Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 14. Februar 1952. Liebe Helen, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass es an der Zeit wäre, das Fräulein wegzulassen, wenn ich Ihnen schreibe. Ich bin wirklich nicht so unnahbar, wie Sie vielleicht versucht waren zu glauben, aber da Kopien der Briefe, die ich Ihnen schrieb, in die Geschäftsakten kommen, schien mir die förmliche Anrede passender. Doch da dieser Brief nichts mit Büchern zu tun hat, wird es von ihm auch keine Kopie geben. Es ist uns ein Rätsel, wie es Ihnen gelungen ist, die Nylonstrümpfe aufzutreiben, die heute Mittag wie von Zauberhand bei uns eintrafen. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie nach der Mittagspause auf meinem Schreibtisch lagen mit einer Notiz von Helen Hanf. Kein Mensch scheint zu wissen, wie und wann Sie dorthin kamen. Die Mädchen waren höchst aufgeregt und ich glaube, sie haben vor, Ihnen selbst zu schreiben. Ich bedauere Ihnen sagen zu müssen, dass unser Freund Herr George Martin, der seit geraumer Zeit krank gewesen war, letzte Woche im Krankenhaus von uns gegangen ist. Er war viele Jahre für die Firma tätig und deshalb sind wir nach seinem Tod und dem des Königs, der ebenfalls so plötzlich verstarb, im Moment wirklich eine Trauergemeinde. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns jemals für Ihre vielen freundlichen Geschenke revanchieren können. Ich vermag nur eines zu sagen. Wenn Sie sich je entschließen, nach England zu reisen, wird ein Bett für Sie in der Oakfield Street Nummer 37 bereitstehen, solange, wie Sie zu bleiben beabsichtigen. Mit besten Grüßen von uns allen. Frank Doyle.
3. März 1952. Ah, seien Sie gesegnet für die Lebensläufe von Walton. Unglaublich, dass ein 1840 erschienenes Buch sich 100 Jahre später in so tadellosem Zustand befindet. So weiche, handbeschnittene Seiten. Ich bedauere den armen William T. Gordon, der 1841 seinen Namen in das Buch geschrieben hat, für seine offenbar lausige Nachkommenschaft. Eine, die es fertigbringt, das Buch einfach so für nichts an sie zu verkaufen. Junge, Junge, ich wäre liebend gern mit bloßen Füßen durch deren Bibliothek gelaufen, bevor sie sie verkauften. Es ist ein faszinierendes Buch. Wussten Sie, dass John Donne mit der hochwohlgeborenen Tochter seines Vorgesetzten durchbrannte und dafür im Tower landete? Dort nagte er am Hungertuch und wurde dann religiös. Mein Wort darauf. Passen Sie auf, ich lege eine 5-Dollar-Note bei. Diese Lebensläufe machen mich sehr unzufrieden mit meinem Exemplar der Angler, das ich mir kaufte, bevor ich auf Sie stieß. Es ist eine dieser abstoßenden amerikanischen Klassik für die Massenausgaben. Isaac hasst sie. Er sagt, dass er diesen Anblick nicht bis zum Ende meiner Tage ertragen will. Nehmen Sie die restlichen 2,50 Dollar bitte für eine schöne englische Ausgabe des Angler. Seien Sie gewappnet. Wenn Ellery verlängert wird, komme ich 1953 zu Ihnen rüber. Ich werde auf diese viktorianische Regalleiter klettern und den Staub auf den obersten Brettern aufwirbeln und alle Anstandsregeln durcheinanderbringen. Oder habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich kunstbeflissene Ellery-Queen-Kriminalgeschichten fürs Fernsehen schreibe? Alle meine Skripte haben einen künstlerischen Hintergrund. Ballett, Konzerthalle, Oper und alle Verdächtigen und Leichen sind kultivierte Leute. Vielleicht schreibe ich Ihnen zu Ehren eines über das Geschäft mit seltenen Büchern. Wären Sie lieber der Mörder oder die Leiche?
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York, 28, New York, USA. 17. April 1952. Liebe Helen, Sie sehen, ich kümmere mich nicht mehr um die Akten. Sie werden sich freuen zu erfahren, dass wir gerade eine Privatbibliothek erworben haben, die ein sehr schönes Exemplar von Waltons vollkommenen Angler enthält. Ich hoffe, es Ihnen nächste Woche zusenden zu können, zum Preis von ungefähr 2,25 Dollar, was weniger ist, als Ihr Konto aufweist. Ihre Ellery Queen-Drehbücher klingen ziemlich lustig. Ich wünschte, dass wir Gelegenheit hätten, etwas davon auch bei uns im Fernsehen zu sehen. Es fehlt darin ein bisschen an Leben. Ich meine, unseren Fernsehprogrammen, nicht ihren Drehbüchern. Nora und alle hier schließen sich mir an und schicken Ihnen unsere besten Wünsche. Ihr Frank Doyle.
11. Mai 1952. Lieber Frank, hatte vor, Ihnen am Tag, als der Angler kam, zu schreiben, nur um Ihnen zu danken. Allein die Holzschnitte sind das Zehnfache des Preises wert. In welch einer verrückten Welt leben wir, wenn man etwas so Schönes ein Leben lang besitzen kann, um den Preis einer Eintrittskarte für ein Broadway-Filmtheater oder für ein Fünfzigstel dessen, was eine Zahnkrone kostet. In der Tat, wenn Ihre Bücher kosteten, was sie wert sind, könnte ich sie mir nicht leisten. Es wird Sie begeistern zu erfahren, von mir, die ich Romane hasse, dass ich mich endlich an Jane Austen gemacht habe und über Stolz und Vorurteil ganz aus dem Häuschen geraten bin. Über ein Buch, das ich nicht zur Bücherei zurückbringen kann, ehe sie ein Exemplar für mich aufgetrieben haben. Grüße an Nora und die Lohnsklaven. Helen Hanf.
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York, 28, New York, USA. 26. August 1952. Liebe Helen, ich schreibe Ihnen nochmals, um Ihnen in unser aller Namen für die 3 sehr aufregenden Päckchen zu danken, die vor einigen Tagen eintrafen. Es ist zu großzügig von Ihnen, Ihr hart verdientes Geld so für uns auszugeben. Und ich möchte Ihnen versichern, wie sehr wir Ihre freundlichen Gedanken gegenüber uns schätzen. Vor ein paar Tagen hatten wir rund 30 Bände der Loeb-Klassiker bekommen, doch leider kein Horaz, keine Sappho und kein Catull darunter. Ich habe für Anfang September ein paar Wochen Ferien genommen. Aber da wir gerade ein Auto gekauft haben, sind wir völlig pleite und müssen uns arrangieren. Nora hat eine Schwester, die am Meer lebt, und so hoffen wir, dass sie Mitleid mit uns hat und uns einlädt, die Ferien bei ihr zu verbringen. Es ist mein erstes Auto, weshalb wir alle sehr aufgeregt sind, obwohl es ein altes Modell, Baujahr 1939 ist. Solange es uns überall hinbringt, ohne allzu oft liegen zu bleiben, werden wir zufrieden sein. Mit allen guten Wünschen, Frank Doyle.
Frankie, rate, wer gekommen ist, als Sie in Ferien waren. Sam Pappies. Bitte danken Sie dem, der ihn für mich auf den Weg gebracht hat. Er kam vor einer Woche und trat aus einer vierseitigen Lage irgendwelcher Boulevardzeitungen heraus, in drei ehrenwerten, marineblauen Bänden. Ich las die Zeitungen beim Mittagessen und begann mit Sam nach dem Abendessen. Er bat mich, Ihnen zu sagen, dass er übermäßig entzückt ist, hier zu sein. Sein früherer Besitzer war ein primitiver Kerl, der sich nicht einmal die Mühe machte, die Saiten aufzuschneiden. Ich ruiniere sie. Es ist das dünnste Dünndruckpapier, das ich je gesehen habe. Wir nennen es Zwiebelhaut hier. Und das ist ein guter Name dafür. Dickeres Papier hätte aber 6 oder 7 Bände beansprucht, so dass ich dankbar für das Dünndruckpapier bin. Ich besitze nur 3 Bücherregale und nur noch sehr wenige Bücher, die ich wegwerfen kann. Jedes Jahr im Frühjahr mache ich Büchergroßputz und werfe die hinaus, die ich nie wieder lesen werde, so wie ich alte Kleider, die ich nie wieder tragen werde, wegwerfe. Alle Welt ist darüber schockiert. Meine Freunde sind komisch mit Büchern. Sie lesen alle Bestseller und das so schnell wie möglich. Ich glaube, sie überspringen viel. Und sie lesen nie etwas zweimal, weshalb sie sich ein Jahr später an kein einziges Wort mehr erinnern können. Aber sie sind tief schockiert, wenn ich ein Buch in den Papierkorb werfe oder es fortgebe. Wie sie mich dabei ansehen. Man kauft ein Buch, man liest es, man stellt es ins Regal, man öffnet es nie wieder im ganzen Leben, aber man wirft es nicht weg. Nicht, wenn es ein gebundenes Buch ist. Warum nicht? Ich für meine Person kann mir nichts weniger Heiliges vorstellen als ein schlechtes oder auch ein mittelmäßiges Buch. Hoffe, dass Sie und Nora schöne Ferien hatten. Ich habe meine im Central Park verbracht. Joey, mein lieber kleiner Zahnarzt, hat mir einen Monat freigegeben. Er fuhr in die Flitterwochen, die ich ihm finanziert habe. Habe ich Ihnen erzählt, dass er mir letztes Frühjahr sagte, ich müsse alle meine Zähne überkronen oder ziehen lassen? Ich entschied mich für die Kronen, da ich mich an Zähne gewöhnt habe. Aber die Kosten sind einfach astronomisch. Deshalb wird Elizabeth den Thron ohne mich besteigen müssen. Zähne sind das Einzige, was ich in den nächsten Jahren gekrönt sehen werde. Ich gedenke nicht, mit dem Bücherkaufen aufzuhören. Sie müssen aber etwas haben. Schauen Sie bitte, ob Sie Shaws Theaterkritiken für mich auftreiben können. Und seine Musikkritiken, das sind, glaube ich, mehrere Bände, schicken Sie mir einfach, was Sie finden können. Und hören Sie jetzt genau zu, Frankie. Es wird ein langer, kalter Winter werden. Und ich arbeite abends als Babysitterin. Und ich brauche Lesestoff. Sitzen Sie also nicht länger herum, sondern beschaffen Sie mir Bücher.
12. Dezember 1952. Ihren Freunden in 84 Charing Cross Road.
Die Anthologie der Bücherliebhaber hat ihre Verpackung verlassen. Ganz goldgeprägt, Leder und Goldschnitt. Sicher das schönste Buch, das ich besitze. Die Newman-Erstausgabe eingerechnet. Es sieht so neu und unbefleckt aus, als wäre es niemals gelesen worden. Aber das ist es. Es klappt ständig an den herrlichsten Stellen auf, als ob mich der Geist des früheren Besitzers auf Dinge hinweisen würde, die ich nie zuvor gelesen habe. Wie etwa auf Tristram Shandys Beschreibung der bemerkenswerten Bibliothek seines Vaters, die jedes Buch und jede Abhandlung enthielt, die jemals zum Thema große Nasen geschrieben worden waren. Frank, besorg mir Tristram Shandy. Ich glaube, das ist ein sehr ungleicher Austausch von Weihnachtsgeschenken. Sie werden die ihrigen binnen einer Woche aufessen und schon am Neujahrstag nichts mehr davon haben, während ich die meinen haben werde, bis ich sterbe. Glücklich sterbe, im Wissen darum, dass ich sie jemandem hinterlassen werde, den ich liebe. Ich werde sie mit dünnen Bleistiftanstreichungen versehen, mit denen ich die besten Stellen für einen noch ungeborenen Buchliebhaber hervorhebe. Dank an Sie alle. Ein glückliches neues Jahr. Helen.
Fräulein Helen Hanf, 14 East, 95th Street, New York, 28, New York, USA. 11. Juni 1953. Liebe Helen, rasch die Nachricht, dass Ihr Päckchen wohlbehalten am 1. Juni eingetroffen ist, rechtzeitig zu den Feierlichkeiten der Thronbesteigung. Wir hatten an diesem Tag Freunde zum Fernsehen bei uns und deshalb war der Schinken hochwillkommen, um sie zu verköstigen. Er war wunderbar. Wir alle haben auf ihr Wohl wie auf das der Königin getrunken. Es war äußerst freundlich von Ihnen, Ihr schwer verdientes Geld so für uns auszugeben. Und der Rest der Belegschaft schließt sich meinem herzlichen Dank an. Mit besten Wünschen, Ihr Frank Duell.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.